Noch ein Kaffee, wenig Schlaf, tausend Fragen im Kopf. Alles neu, ein kleines Team, doch wir kriegen das hin. Baby Steps, Eltern werden für Anfänger. Schritt für Schritt, wir stolpern und wir lachen. Oh yeah. Baby Steps, jeden Tag ein bisschen leichter. Du bist nicht allein auf diesem Weg.
Hallo.
Hi, Liebes. Irgendwann in jeder Schwangerschaft kommt dieser Moment.
Und dann merkt man, oh shit, dieses Baby muss da irgendwie auch wieder raus. Herzlich willkommen bei unserer Podcast-Folge zum Thema
Geburtsvorbereitung.
Oh yeah. Unsere Geburtsvorbereitung haben wir sehr ernst genommen. Wann sind wir denn damit gestartet? Erinnerst du dich noch?
Es war Winter, kalt. Zum Jahreswechsel, vielleicht Anfang Januar.
Sowas, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Und wir wurden eigentlich von unserer Hebamme dahin gestupst, dass sie einen Geburtsvorbereitungskurs macht und die sind immer sehr begehrt und wir wären zwar noch super früh dran, aber es wäre trotzdem sinnvoll, dass wir da mitmachen, weil der nächste ist dann vielleicht schon zu spät für uns.
Und man lernt dabei einen komplett neuen Kosmos kennen, wie eine zweite Sprache mit Begriffen wie Luwendiät, Epino, Dammmassagen, da habe ich echt viel Neues gelernt.
Was hat dich am meisten schockiert? Weißt du es noch, ganz kurz?
Das Epino.
Okay, da gehen wir später drauf ein, bevor wir jetzt erklären, was das Epino ist und warum es so schockierend ist. Wollten wir euch kurz erklären, warum so eine Geburtsvorbereitung überhaupt sinnvoll sein kann. Denn es gibt tatsächlich Studien, die zeigen, dass eine Geburtsvorbereitung einfach die Angst reduzieren kann und die Selbstwirksamkeit stärken kann. Also man hat mehr Selbstvertrauen, dass der eigene Körper das schaffen kann. Dadurch braucht man weniger Interventionen, wie eben zum Beispiel Dammschnitte, ein Kaiserschnitt im schlimmsten Fall, aber auch eine PDA. Und die Geburtserfahrung wird allgemein verbessert. Also man geht dann mit einem schöneren Gefühl aus dieser Geburt raus. Also wie gesagt, so eine Vorbereitung bedeutet nicht, ich kann alles kontrollieren, aber ich habe das nötige Vertrauen in den Körper, dass ich das Ganze schaffen kann. Und wir haben unsere Vorbereitung, wie gesagt, mit diesem Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Vielleicht, wenn wir jetzt starten, wie hast du dir diesen Kurs vorgestellt und wie war er dann wirklich für dich? Ich weiß, dass du am Anfang deine Zweifel davor hattest.
Ich habe das ehrlich gesagt mega spirituell und esoterisch erwartet, mit irgendwelchen Sitzkreisen und an Steinen reiben und höhere Kräfte beschwören.
Was an Steinen reiben?
Ja, da gibt es doch diese Steine in solchen esoterischen Kreisen, die man irgendwie im Hals trägt und die sich dann abnutzen und man hat dann gute Energy. Ich weiß es nicht.
Okay, an Steinen reiben. Das hast du mir damals gar nicht erzählt, dass du das genau erwartet hast, aber du warst auf alle Fälle auf was sehr Esoterisches vorbereitet. Und wie hast du es dann in Wirklichkeit dann in echt empfunden?
Ich fand es ehrlich gesagt echt pragmatisch. Unsere Hebamme, die den Kurs ja auch geleitet hat, hat da wirklich sehr hands-on Tipps gegeben und das war wirklich unterhaltsam.
Aber ich fand es auch nicht nur pragmatisch, sondern ich fand es auch total wissenschaftlich. Also dafür hat ihre Tochter gesorgt. Unsere Hebamme hat ja ihre Tochter mit dem Hebammenfieber angesteckt und hat quasi mit ihr zusammen den Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Die Hebamme ist ungefähr unser Jahrgang, vielleicht ein, zwei Jährchen jünger. Und die hat dann immer so den wissenschaftlichen Aspekt reingebracht, die Hintergründe, warum etwas gut ist. Und unsere Hebamme hat eine Anekdote nach der anderen erzählt.
Das Setting im Kursraum war tatsächlich schon ein bisschen ähnlich zu einer Yogastunde.
Das stimmt.
Wir waren immer paarweise auf so einer Decke gesessen, die man sich da ausleihen konnte und mussten uns am Anfang...
Wir mussten unsere eigene Decke mitbringen.
Stimmt, aber es gab doch so eine Unterlage, die man da auch bekommen hat unter die Decke. Da war doch irgendwas...
Ja, ich glaube so eine Matte.
Dass nicht so kalt ist,
glaube ich. Ja, wie so eine Yogamatte, ja.
Und dann mussten wir uns immer Bälle zuwerfen zwischen den Paaren, uns die Namen merken und ich habe es einfach nicht geschafft, mir die Namen zu merken.
Boah, ich auch nicht.
Drei der fünf Sitzungen hatte ich es immer noch nicht am Schirm.
Und das war dann so peinlich, gell, weil alle kannten dann unsere Namen, aber wir kannten keinen einzigen Namen.
Ja, wir waren halt bunt zusammengemischt. Es waren halt Paare unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Interessenslage, die kamen aus unterschiedlichen Ecken. Man hat da schon nicht connected in dem Sinn, oder?
Nee, nicht wirklich. Das war nicht ganz so unser Tribe, würde ich mal sagen.
Die Anekdoten haben es aber massiv aufgelockert.
Ja, also wir den meisten Spaß hatten wir eigentlich nicht untereinander mit den anderen Teilnehmern. Die saßen halt alle für sich, immer so Frau an den Mann rangekuschelt. Und am coolsten war es eigentlich mit unseren beiden Hebammen. Die waren halt die Witzigen und wir waren so die Musterschüler, die sich dann immer gemeldet haben, wenn sie Fragen gestellt haben.
Weil der Rest einfach gar nichts gesagt hat. Die kamen, haben sich hingesetzt und gingen dann wieder.
Ja gut, weil die Männer halt einfach schüchtern waren und du bist halt einfach eine verdammte Rampensau, der das vollkommen egal ist. Wenn sie
das kann ich mir ja gar nicht vorstellen.
Und du hast halt einfach durch meine Arbeit mit Bodysynchron auch schon so ein bisschen Wissen aufgeschnappt, was du ja liebend gern preisgibst.
Ich habe da schon einen auf Streber gemacht, das muss man schon so sagen.
Das stimmt. Aber wir haben schon einiges auch echt gelernt, oder? Also es war jetzt nicht nur funny Abendunterhaltung, sondern es hat uns schon was gebracht. Oder was ist bei dir so am meisten hängen geblieben? Es ist ja jetzt doch schon ja, über ein Jahr her, dass wir dort waren.
Die Atemtechnik mit Abstand.
Die Atemtechnik?
Das war am Anfang ja mega lustig, das durchzuführen, zu zählen. Der ganze Kurs hat irgendwie geblökt und geschrien. Aber es hat am Ende wirklich geholfen, das zu wissen.
Ja, was gab es denn für Atemtechniken, wenn du jetzt sagst, geblökt und geschrien? Was ist das für eine Atemtechnik?
Das ist die Atemtechnik nach Zielkrei, wenn ich es mir richtig gemerkt habe.
Da oder? Schreit man aber nicht. Nee, schreien tut man gemerkt. Beim Wehen, Singen oder Tönen. Das ist dann, wenn der Zielkrei ist für den Anfang, um den Schmerz wegzuatmen. Das war dieses lange Ein und Aus. Da hast du doch immer 21, 22 gezählt, oder? Kannst du mal vormachen?
21, 22, 23, 24, 25, ausatmen. 21, 22, 23, 24, 25, einatmen. Mhm,
genau, also da du hast immer gezählt, ich habe geatmet und dabei hat man, glaube ich, immer so dieses Katze-Kuh gemacht, also Rücken rund, Cat-Cow, Rücken durchhängend, genau. Und dann, wenn die Geburt weiter fortgeschritten ist, macht man ja dieses Wehensingen, also oh, also die meisten tönen mit A, man schreit dann richtig laut. Das will ich jetzt euch nicht zumuten, aber da kann man sich ein Vokal seiner Wahl suchen und dann tönt man und dadurch öffnet sich der Muttermund. Weil sonst der Gedanke dahinter ist, wenn man pressen muss und der Schmerz dann einfach sehr unangenehm ist, dann presst man auch die Lippen zusammen und dadurch schließt sich der Muttermund, weil Mund und Muttermund miteinander verbunden sind. Und wenn man tönt in einem schönen A, dann ist der Mund einfach offen und somit öffnet sich auch der Muttermund.
So, und jetzt stellt euch 15 Paare vor in einem Raum, die sie vorher nie gesehen haben, eine mega extrovertierte Hebamme, die versucht, diese 30 Leute zum A und O schreien, grunzen oder laut geben zu bringen. Das war tatsächlich sehr unterhaltsam.
Ja, das war wirklich unterhaltsam. Aber es bleibt ja zum Glück unter sich.
Was mir auch in Erinnerung geblieben ist, war das Äpfelschütteln.
Ah.
Da war ich ja besonders motiviert.
Erklär doch mal, wie Äpfelschütteln geht.
Die Partnerin ist vor dem Partner, weil meistens gebärt ja logischerweise die Partnerin.
Meistens.
Genau. Und ist dann in dieser Kniestellung mit den Ellbogen vorne abgestützt. Und
reckt den Arsch hoch.
Er reckt den Arsch hoch, genau. Und dann legt man als Mann die geballte Faust auf diesen Hüftknochen mittig vom Arsch und wackelt dann hin und her, um quasi die Muskulatur.
Steißbein, oder?
Das Steißbein. Ist der Hüftknochen. Steißbein, ja, entschuldige. Ja. Ich war schlecht in Biologie.
Also Steißbein zwischen den Pobacken, da kommt die Faust rein.
Mit etwas drauf. Nicht rein.
Eins nicht nach die anderen. Faust ins Popoloch.
Genau. Eieiei. Drauf. Mit etwas Druck und dann wird quasi in kurzen Bewegungen geschüttelt, sodass quasi der Unterleib in Schwingung kommt.
Und du kannst dann oben die Ansicht genießen, wie die Bäcklein schwingen, oder?
Ich war natürlich konzentriert, richtig Äpfel zu schütteln, um für die Geburt gut vorbereitet zu sein. Ich weiß nicht, was du meinst.
Ah ja, das hätte ich jetzt fast vergessen. Siehst du? Schön, dass dir das in Erinnerung geblieben ist. Genau, es sind auch noch andere Tipps gegeben worden von unseren Hebammen, zum Beispiel eben das vielbesagte Epino, auf das wir später noch eingehen werden, die Luwendiät, Osteopathie und Akupunktur und was sie auch angesprochen haben, sind Einläufe. Da gehen wir, wie gesagt, später nochmal drauf ein, aber das sind alles Sachen, die wir in unserem Geburtsvorbereitungskurs gelernt haben. Und ich finde, dass dieser Kurs sich rückblickend total gelohnt hat, weil man sich so einfach in der Gruppe nochmal austauschen konnte und mit dem Thema beschäftigt hat. Und das hat einfach die Angst, zumindest bei mir, schon genommen vor dem Thema.
Ich würde auch jedem empfehlen, so einen Kurs in Präsenz zu machen. Das gibt es ja auch im Online-Format an zwei Samstagen. Wir waren ja fünfmal unter der Woche am Abend und einfach vor Ort. Man kriegt es erklärt, die Hebammen, waren ja mehrere meistens, kommen dann zu einem, korrigieren vielleicht Körperhaltungen, machen das live vor, haben wirklich Anschauungsobjekte dabei. Ich erinnere mich an so ein Beckenknochen in Kuscheltierform, wo sie das erklärt haben. Also das war wirklich hat sich wirklich gelohnt aus meiner Sicht.
Ja, also ich finde, wenn man das erste Mal ein Kind bekommt, dann lohnt es sich echt in Präsenz. Sollten wir noch mal ein Kind haben, würde ich es dann vielleicht online machen, oder würdest du wieder in Präsenz gehen?
Wenn es zu lang her ist, vielleicht schon. Aber je nachdem, wie schnell wir nachlegen wollen, denke ich, reicht die Erinnerung noch, die ist ja noch sehr frisch.
Okay, gut.
Und der Geburtsvorbereitungskurs hat ja nicht nur dir geholfen, beziehungsweise wie wir mit deinem Körper umgehen, sondern er hat ja schon auch einen Vorteil für mich als Mann, als Partner, weil man echt dadurch Wissen bekommt und dann mehr Ruhe ausstrahlen kann. Man weiß, wie man die Atmung begleitet, weil ich glaube, im Moment der Geburt hat man so viel Stress und Überforderung, wenn man das nicht vorher sich in den Schädel geprügelt hat, kriegt man das gar nicht gebacken in dem Moment.
Das stimmt.
Und auch das Thema Kommunikation mit dem Klinikpersonal, da hat uns die Gabriele ja auch wertvolle Tipps gegeben, dass man wirklich seine Meinung adressieren soll, klar sagen soll, was man will, da gar nicht irgendwie schüchtern sein muss oder devot. Und generell die emotionale Unterstützung, dass man wirklich der Partnerin, das ist irgendwo schon klar, dass man unterstützt, auch emotional, aber wie man wirklich mit körperlicher Berührung, wo man hinfassen kann, wo man massieren kann, wo man drücken kann, wo man Äpfel schütteln kann. Also.
Und wie man aber auch darauf vorbereitet sein kann, wenn die Frau keine körperliche Berührung will, weil auch das hat sie uns erklärt, dass manche Frauen irgendwann nicht mehr angefasst werden wollen und dass das aber nichts das mit Ablehnung zu tun hat.
Hat sie uns sehr anschaulich erklärt, dass manche Männer wohl da angeschrien werden, sie sollen sich zum Teufel scheren und sie sollen irgendwie die Fresse halten und wirklich angezickt werden. Da hat sie uns auch sensibilisiert, dass da richtig, richtig ernst werden kann.
Dass der Punk abgeht. Genau, aber ich glaube, dir hat es schon geholfen, weil es dir Unsicherheit genommen hat, oder? Weil davor warst du ja schon so, oh Gott, was soll ich denn da tun, wenn das bei dir losgeht? Du Arme, bist dann im Stress und ich kann gar nichts machen.
Man hat halt einen Plan. Man hat zumindest Varianten, die man ziehen kann und steht dann nicht da und läuft im Kreis wie ein Hündchen und sagt, oh Gott, was soll ich jetzt tun? Sondern man weiß, okay, Ziehkrei atmen oder Äpfel schütteln oder einfach weggehen oder die Hand halten, man hat irgendwie so, ja, auch Beispiele erfahren. Wir haben ja viele Anekdoten gehört von den über 3000 Geburten, die unsere Hebamme gemacht hat. Also es war schon wertvoll.
Also ich würde es auf alle Fälle jedem empfehlen, wie du schon gesagt hast. Es gibt auch noch andere Sachen, die haben wir jetzt nicht gemacht, deswegen können wir nicht sagen, ob wir es empfehlen würden. Das ist zum Beispiel Hypnobirthing, also das ist einfach, dass man mit Hypnose arbeitet und sich immer wieder in diesen Zustand der Geburt hineinversetzt und dann das quasi schon trainiert. Meditation, Visualisierung, das hat bei mir alles nicht funktioniert. Ich war da so ein bisschen mehr evidence-based, wissenschaftlich orientiert und das war mir alles so ein bisschen zu spirituell, aber es gibt bestimmt viele Frauen, denen das echt gut helfen kann.
Viele der nicht spirituellen Themen haben wir ja gemacht, zum Beispiel auch die Luwendiät, da hast du dich ja sehr eisern dran gehalten, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, genau, also wir haben von den nicht spirituellen Sachen oder weniger spirituellen, es ist auch nicht alles komplett evidence-based, haben wir die Luwendiät gemacht, das Epino.
Da war ja ich Epino-Beauftragter.
Das stimmt, du warst Epino-Beauftragter, hast das auch immer wieder in meinen Kopf gerufen, auch wenn ich das überhaupt nicht machen wollte.
Ich war sehr gewissenhaft.
Dann haben wir noch Akupunktur gemacht und Osteopathie. Was wir nicht gemacht haben, ist wie gesagt der Einlauf. Den hat uns unsere Hebamme sehr ans Herz gelegt. Erinnerst du dich noch beim Geburtsvorbereitungskurs?
Ja, dazu in einer späteren Folge mehr.
Am besten hätte man den wöchentlich einmal machen sollen. Und ich habe aber da schon von Anfang an gesagt, hey, Wasser hat in meinem Darm nichts verloren. Es gibt einen Grund, warum kein Wasser in mein Popoloch läuft. Deswegen werde ich da jetzt nichts reingeben. Aber ich bin dem Einlauf leider nicht ein Leben lang von der Schippe gesprungen. Wie Tobi schon gesagt hat, werden wir euch in einer anderen Folge dazu mehr erzählen. Aber wie gesagt, Epino und Luwendiät, Akupunktur und Osteopathie haben wir gemacht und wollen euch jetzt so ein bisschen erklären, was denn hinter den jeweiligen Methoden steckt. Die Luwendiät, die ist von einem Arzt entwickelt worden, dem Professor Dr. Frank Luwen. Der hat gesagt, wenn der Blutzucker stabil ist, erleichtert das die Geburt und hat deswegen versucht, eine Ernährungsform zu entwickeln, die eben einen stabilen Blutzucker gewährleistet. Warum erleichtert das die Geburt? Seine These ist, dass hohe Insulinspiegel, also das Hormon, das wir ausschütten, wenn wir zuckerreiche Sachen konsumieren oder einfache Kohlenhydrate wie zum Beispiel Weißmehlpasta, dann schießt das Insulin nach oben und Insulinspiegel in hoher Form blockieren unsere Prostaglandine. Prostaglandine sind Schmerzbotenstoffe, die aber für die Geburt super wichtig sind.
Side Fact, Prostaglandine sind auch im männlichen Sperma zum Beispiel enthalten.
Das stimmt. Deshalb wird empfohlen, dass man so ab der Woche 32 bis 34 weniger einfache Kohlenhydrate isst. Also man vermeidet zum Beispiel Weißmehl, man isst keinen Industriezucker und keine stark verarbeiteten Lebensmittel. Und das Ziel ist, dass der Muttermund dadurch einfach besser reift, man möglicherweise weniger Schmerzen hat und die Geburt auch schneller geht. Die Studienlage dazu ist nicht komplett eindeutig, aber es erscheint einfach plausibel und deswegen habe ich gesagt, hey, ich probiere das, weil das war eh schon sehr nah an meiner normalen Ernährung dran. Also wir leben eh zuckerfrei daheim, wir haben keinen Industriezucker zu Hause und wir essen eigentlich auch keine Weißmehlprodukte, sondern nur Vollkornprodukte.
Es war kein wirklich großer Einschnitt für dich, würde ich jetzt sagen, rückblickend.
Genau, es ist halt dann nur empfohlen worden, zum Beispiel Obst mit hohem Zuckeranteil zu meiden oder Datteln zum Beispiel werden ja auch für die Geburt empfohlen und die Luven-Diät sagt, auf gar keinen Fall Datteln essen. Also bin ich den Datteln sehr fern geblieben und habe dann auch zum Beispiel Bananen reduziert und sowas. Früchte mit einem geringeren Fruchtzuckeranteil kann man aber weiter essen, wie zum Beispiel Beeren und ganz ehrlich, ohne Beeren hätte ich auch nicht überlebt. Lebt.
Nee, unser Kind besteht aus Beeren, mindestens zu 50%.
Genau, das war die Luven-Diät, also die habe ich wirklich eisern durchgezogen und es war auch nicht so problematisch für mich. Was problematischer war, war aber das Epino.
Das Epino. Eine ganz eigene Geschichte. Das Epino simuliert ja erstmal die Dehnung während der Geburt. So, einige von euch kommen vielleicht schon drauf. Das ist eine Art Ballon, den man vaginal einführt und dann mit so einer kleinen Handpumpe, mit so einer Handdrückpumpe aufbläst. Das war ganz nett, das wurde im Geburtsvorbereitungskurs vorgestellt. Da gab es sogar eine Sammelbestellung, wenn ich mich richtig erinnere, wie alles ein Epino wollte. Und dann kommt da so eine blaue Tasche, könnte 1:1 in einem Arztzimmer liegen. Und dann macht man das Ding auf, dann ist da dieser Ballon, der am Anfang noch ganz schlank ist, so Mittelfinger dick.
Unscheinbar.
Unscheinbar, eben mit dieser Handpumpe. Und an der Handpumpe ist auch eine Skala dran, wo man quasi den Druck messen kann. Und jetzt könnt ihr euch schon vorstellen, wenn ihr 1 und 1 zusammenzählt, den Ballon schmiert man dann mit Gleitgel ein.
Also wir haben es zumindest gemacht.
Also wir haben es zumindest gemacht.
Kannst du auch ohne Gleitgel probieren.
Vielleicht gibt es auch jemand, der darauf steht, das ohne zu tun. Und haben den Ballon dann quasi, in dem Fall ich als Epino-Beauftragter, nachdem du dir eine möglichst bequeme Position gesucht hast, vaginal eingeführt und haben dann mit dieser Handpumpe erstmal gepumpt, bis wir einen Punkt erreicht haben, wo du gesagt hast, okay, ich spüre ihn jetzt eindeutig. Und dann hat man auf der Skala eine Zahl X gesehen, eine Baranzahl. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Skala war. Und dann gab es Zielwerte. Und wir haben halt versucht, diesen Wert immer zu steigern. Also alle 2 Tage das Epino zu verwenden. Man hätte es, glaube ich, täglich machen sollen. Das haben wir aber nicht geschafft, wenn ich mich erinnere.
Am Ende schon, aber am Anfang haben wir es alle 2 Tage gemacht.
Und beim allerersten Mal habe ich geblasen und geblasen, also mit der Hand gepumpt, dass kein falscher Eindruck entsteht. Und du hast gesagt, okay, jetzt schmerzt schon wirklich, nimm das Ding raus. Und dann konnte man das rausholen und dann war so eine Skala in diesem Begleitheft, wo man dann diesen nicht veränderten Ballon nach dem Rausholen quasi drauflegen konnte, um zu sehen, wie weit die Dehnung schon vorangeschritten
genau,
ist.
Genau, also wie viel Druck hat man ausgehalten und welcher Kopfformgröße entspricht es denn?
Genau, und am Anfang war das halt way zu wenig. Also du warst quasi im Schmerzbereich und das war quasi noch nicht ansatzweise eine Kopfgröße.
Keine Ahnung, waren wir bei 8 von 22 oder so? Irgend sowas habe ich im Kopf, kann das sein?
Kann sein, also wirklich viel zu klein. Genau, und dann war mein Job, dich auch regelmäßig daran zu erinnern, weil es ja tatsächlich auch nicht so geil für dich war, immer halb aufgerissen zu werden durch das Pumpen, dass wir da möglichst jeden Tag am Anfang 2-tägig versucht haben, dich zu weiten.
Ja, ich war dann schon auch motiviert, weil unsere Hebamme halt gesagt hat, hey, sie kennt das aus ihrer Praxis einfach sehr gut und es hat sich gezeigt, dass man da viel seltener Dammschnitte braucht, wenn die Frau das vorher gut benutzt hat und ich wollte halt unbedingt einen Dammschnitt vermeiden und deswegen dachte ich mir, okay, gut, dann muss ich mich halt da einfach durchboxen. Aber sie haben auch ganz klipp und klar gesagt, unsere Hebammen, dass es halt danach auch Probleme geben kann mit dem Beckenboden und man muss dann quasi mit dem Ding auch wieder trainieren, damit der Beckenboden wieder stabiler wird. Also es schadet auch so ein bisschen dem Beckenboden. Darauf muss man sich einstellen.
Und man muss wissen, es ist echt halt die Arbeit. Also auch wenn man am Anfang etwas humorvoll drüber denkt, ja, da muss ich was einführen und dann ist es irgendwie vielleicht lustig oder hat gar vielleicht einen sexuellen Charakter, dem ist nicht so. Am Ende war es einfach nur Schmerzen ertragen.
Ja, es war schmerzhaft und unangenehm, aber ich glaube, mit einer echten Geburt ist es trotzdem nicht vergleichbar, was man da nochmal an Dehnungsschmerzen aushalten muss.
Stichwort unangenehm. Das nächste ist die Dammmassage.
Stimmt, die haben wir aber nur einmal überhaupt gemacht, oder?
Da haben wir gedacht, das Epino regelt es eh und haben es eigentlich dann nicht öfter wiederholt. Das war auch unkompliziert. Wir haben Mandelöl genommen und dann habe ich das Gewebe bei dir eben massiert, in der Hoffnung, dass es elastischer wird.
Und so ein bisschen gedehnt hast du auch. Und dann haben wir eben gesagt, die Dehnung kann eigentlich auch das Epino machen.
Das Epino ist halt einfach professioneller und fühlt sich nicht so unbeholfen an, wie wenn man mit den Fingern versucht, die Dehnung irgendwie zu machen. Da ist man ja so ein bisschen körperklausig unterwegs, habe ich immer das Gefühl gehabt. Mhm,
genau. Also Dammmassage sind wir jetzt nicht so die Pros, das haben wir dann wieder sein lassen. Was wir aber noch gemacht haben, beziehungsweise was ich gemacht habe, da warst du jetzt nicht mehr beteiligt, waren die Themen Akupunktur und Osteopathie. Das hat uns nämlich auch unsere Hebamme empfohlen. Viele Hebammen bieten das, glaube ich, auch selber an, dass sie geburtsvorbereitende Akupunktur machen. Aber da das meine Gynäkologin auch im Repertoire hatte, habe ich gesagt, dann mache ich das bei meinen Gyn-Terminen gleich mit und habe da dann, ich glaube so ab Woche 36 einfach kleine Nadeln gesetzt bekommen. Ich meine vor allem an den Füßen und Beinen. Ich glaube, an den Kopf sind die mir gar nicht gegangen, gell?
Doch, ich war einmal dabei, du hast in die Mitte vom Kopf eine Nadel gesteckt bekommen.
Ja.
Fand ich als Zuschauer tatsächlich etwas weird zum Zuschauen. Und du hast schon auch das Gesicht verzogen und an der kleinen Zehe hat es einmal ordentlich geblutet.
Ja, da hat es echt einmal ordentlich geblutet. Also eigentlich ist es eine relativ sanfte Methode, aber wenn die nicht richtig gestochen haben, hat das schon auch echt gepiekt. Am Anfang sind wir einmal pro Woche gegangen und dann, als die Geburt immer näher gerückt ist, haben wir es dann sogar zweimal in der Woche gemacht.
Wichtig war, dass du atmest richtig dabei.
Genau, ich musste, glaube ich, immer ausatmen dabei, gell? Oder was? Einatmen?
Ausatmen und als du ausgeatmet hast, wurde die Nadel gesteckt.
Ja, ja. Super. Hey, gut aufgepasst. Wow, nicht schlecht.
So bin ich, aufmerksam.
Was ist die Idee dahinter? Akupunktur soll die Durchblutung im Becken verbessern, das Gewebe generell weicher machen, den Muttermund auf die Geburt vorbereiten und auch die Wehen effektiver machen. Also kann anscheinend sehr, sehr viel. Und die Studienlage sagt, dass die Geburtsdauer kürzer ist bei Erstgebärenden und dass die Eröffnungsphase im Schnitt 2 Stunden kürzer ist. Also das hört sich eigentlich alles sehr gut an. Deswegen haben es wahrscheinlich auch die Ärzte als Angebot, weil es einfach eine gewisse Substanz hat.
Genau, es sagen nicht alle Studien das Gleiche. Die Studienlage ist nicht wirklich eindeutig. Aber auch unsere Hebamme hat ganz klar gesagt, sie hat gute praktische Erfahrungen. Auch die Hebamme, die beim Gyn mitarbeitet. Und deshalb hattest du dich dafür entschieden.
Ja, ich dachte mir, mein Gott, schadet ja nicht. Und was unsere Hebamme auch empfohlen hat, vor allem als ich ihr gesagt habe, dass ich mit den Zähnen knirsche, ist das Thema Osteopathie. Sie hat gemeint, dass es auch eine Verbindung gibt zwischen Mund und Becken. Und gerade wenn ich knirsche, dann ist da sehr viel Anspannung in meinem Mundbereich. Und das könnte sich dann auch auf mein Becken auswirken. Deswegen sollte ich das beim Osteopathen lockern lassen. Der Gedanke dahinter ist, dass es einfach Spannungen oder Blockaden geben kann, die die Beweglichkeit vom Becken einschränken und so auch die optimale Position und auch Bewegungsfreiheit des Babys erschweren, wodurch der Geburtsverlauf einfach negativ beeinflusst werden kann. Und deswegen habe ich gesagt, okay, klingt für mich schlüssig. Und der Osteopath macht dann verschiedene Dinge. Also der guckt sich erstmal die Beckenstellung an. Man stellt sich da nackt oder in Unterwäsche hin. Und dann guckt der, wie du dastehst. Dann schaut er, wie beweglich dein Kreuzbein ist, ob du Spannungen im Beckenboden hast, wie beweglich dein Zwerchfell ist und checkt auch deine Faszien im Bauchraum.
Das hat auch nicht unbedingt was mit der Sportlichkeit zu tun, weil du tanzt ja auch oder wir tanzen ja auch viel und bist in Bewegung und trotzdem kann sich so ein Becken quasi verspannt zeigen. So habe ich es verstanden.
Ja, das mit dem Tanzen hast du im Kopf, weil ich war bei 2 Osteopathinnen tatsächlich. Bei der ersten war ich auf Empfehlung meiner Hebamme, also meine Hebamme kannte beide und sagte, die erste ist näher bei dir, geh doch zu der. Und die hat dann eine Sitzung mit mir gemacht und hat aber nicht wirklich viel gefunden und hat auch zu meinem Zähneknirschen nichts gesagt. Die hat dann einmal kurz so ein bisschen an meiner einen Bauchseite was gelöst und meinte so, jetzt ist das Becken wieder beweglich. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, das war nicht so richtig gut. Also ich hatte kein Vertrauen in die Person. Die hat mir das irgendwie nicht ausgestrahlt, dass sie es im Griff hat. Und dann bin ich noch zu dieser anderen Osteopathin gegangen. Und da ist jetzt das, was du meinst. Die hat nämlich mich angefasst und hat gemeint, sie haben ja einen krass trainierten Beckenboden. Woher kommt das? Sind sie Sportlerin? Sind sie Athletin? Und habe ich gemeint, nee, ich bin nicht besonders sportlich, ich wäre kein Sportlicher. Das Einzige, was ich mache, ist viel tanzen, also Standard, Latein, Tango Argentino tanze ich mit meinem Mann und ich mache viel Hula Hoop. Und dann sagte sie, ah ja, okay, das erklärt das, weil das ist ganz, ganz straff und ganz, ganz stark bei Ihnen. Und deswegen hast du, glaube ich, das mit dem Tanzen im Kopf jetzt. Also sie hat schon da eine gewisse Sportlichkeit gesehen, aber das ist völlig irrelevant für den Beckenboden.
Genau.
Was tut der Osteopath jetzt? Der bringt einfach Beweglichkeit und Balance ins Becken. Und die Studienlage ist aber ja sehr begrenzt. Also es gilt einfach generell als risikoarm. Deswegen empfehlen es sehr viele Hebammen. Aber man kann es jetzt nicht wirklich belegen, dass es viel bringt. Ich war dann einfach froh, dass ich es gemacht hatte. Und dann auch das Feedback auch von der zweiten Osteopathin hatte, dass das bei mir alles passt. Und dass bei mir in einer guten Geburt wirklich nichts im Wege stehen sollte von meinem Becken her. Weil da einfach keine Spannungen drin sind. Sie hat sich tatsächlich auch mein Zähneknirschen angeguckt und hat gemeint, auch das ist nicht so dramatisch. Obwohl ich selber schon das Gefühl habe, dass mein Kiefer oft verspannt ist. Und sie hat mir dann einfach empfohlen, dass ich öfter mal am Tag die Zunge weit rausstrecken und laut schreien soll. Habe ich aber eigentlich auch nicht gemacht.
Ich erinnere mich nicht daran.
Genau, also soweit zu den Methoden, die wir gemacht haben.
Weil du vorhin sagtest, gute Geburt. Man muss sich schon auch bewusst sein, was ein Geburtsvorbereitungskurs auch nicht leisten kann. Der wird am Ende dir die Geburt nicht planen. Das musst du selbst tun. Als Paar wirklich ist die Empfehlung, schreibt euch auf, was ihr vorhabt, was die jeweiligen Eventualitäten wären, wenn ihr irgendwelche Entscheidungen treffen müsst. Es wird immer Schmerzen geben bei einer Geburt. Jetzt bin ich ein Mann und ja, was soll ich dazu sagen? Aber ich glaube, das ist klar, dass das ein Geburtsvorbereitungskurs nicht verhindern kann. Und auch Komplikationen können dann natürlich trotzdem auftreten. Also man ist da nicht irgendwie im sicheren Hafen, nur weil man einen Geburtsvorbereitungskurs hat.
Dazu mehr in unserer Geburtsfolge. Wir können da nämlich sehr viel dazu sagen.
Ich wollte gerade sagen, dazu sehr viel mehr in unserer Geburtsfolge. Was aber schon wichtig ist, und das war bei uns so und tatsächlich auch bei mir so, die Angst wird reduziert, man hat mehr Vertrauen in den Prozess, es ist nicht mehr so eine Blackbox. Mhm. Also ich habe mich schon deutlich wohler gefühlt, natürlich auch mit unserer Hebamme, weil wir sie dort nochmal besser kennengelernt haben, aber auch einfach mit dem Wissen und den Möglichkeiten, die man tun kann während der Geburt, hat mir schon geholfen, definitiv.
Also würdest du es wieder so machen oder würdest du irgendwas anders machen?
Ich würde es genau wieder so machen.
Ich tatsächlich auch. Also ich würde nichts anders machen. Ich würde in diesen Kurs gehen. Gut, wenn wir jetzt sehr schnell wieder schwanger wären, dann würde ich vielleicht den Online-Kurs machen. Aber wenn ich jetzt nochmal quasi Anfängerin wäre, dann würde ich auf alle Fälle in den Präsenzkurs gehen und auch unbedingt in einen Kurs von der eigenen Hebamme, wenn möglich. Weil, wie du gerade sagtest, Schatz, wenn man das bei der eigenen Hebamme macht, lernt man die einfach nochmal besser kennen. Und das gibt dann einfach so ein vertrauensstärkendes Gefühl.
Und das war auch irgendwo eine nette Insel im Alltag. Wir waren dann im Geburtsvorbereitungskurs, danach noch was essen oder haben den Abend noch ein bisschen besonders gemacht. Es war halt auch ein bisschen Ausbruch aus dem Alltag, oder?
Das stimmt, genau. Und die Luven-Diät würde ich auch wieder machen. Wie gesagt, für mich war die eh nicht besonders einschränkend, ist sehr nah an meiner eigenen Ernährung dran. Ich würde tatsächlich auch Akupunktur und Osteopathie wieder machen, auch wenn ich nicht sicher weiß, ob es was bringt. Aber es gibt einfach einem ein gutes Gefühl, was getan zu haben für den Körper. Also von dem her finde ich, wir haben das eigentlich sehr, sehr gut hingekriegt mit unserer Geburtsvorbereitung. Und jetzt würde mich interessieren, wie das bei euch war. Also welche Geburtsvorbereitungen habt ihr gemacht? Auch die gleichen wie wir? Oder habt ihr zum Beispiel sowas wie Hypnobirthing oder Meditation oder sonst irgendwas in der Art ausprobiert? Also wenn ihr Bock habt, teilt das sehr gerne über die E-Mail-Adresse, die wir in den Shownotes verlinkt haben. Ihr könnt gerne erzählen, was euch besonders geholfen hat oder was ihr vielleicht gar nicht gut fandet und was ihr wieder so machen würdet.
Wir wollen ja auch noch was lernen. Sollten wir die Familie noch mal erweitern wollen.
Genau, genau. Was ist dein Key-Takeaway aus der Folge? Also was würdest du dir wünschen, dass die Leute, die sich diese Folge angehört haben, jetzt merken?
Sich auf jeden Fall frühzeitig mit dem Thema Geburt beschäftigen. Und was gibt es da Besseres als den Geburtsvorbereitungskurs?
Der lohnt sich immer, würde ich auch sagen. Also Geburtsvorbereitungskurs können wir uneingeschränkt empfehlen.
Damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns wie immer vielleicht eine kleine Bewertung dalasst, mit 5 Sternen, wenn es möglich ist.
Und wenn ihr Bock habt, dann empfehlt die Folge doch gerne weiter an alle Eltern und werdenden Eltern und auch an alle anderen, die das einfach interessiert.
Dann hören wir uns in der nächsten Woche.
Bis dahin.
Ciao, ciao.
Tschüss.